Ja, für euch ist es ein besonderer Tag heute, weil ihr habt euch entschlossen, nicht nur wie vor 4 Jahren ungefähr, vor dem Standesamt euch das Ja-Wort zu geben, sondern auch heute hier vor der Gemeinde und auch in der Gegenwart dessen, der dann genau zuhört, nämlich der Gott, den wir zwar nicht sehen können, aber der trotzdem da ist. Genau, ihr wollt euch das Ja-Wort geben. Und wir haben so abgemacht, dass ich, wenn ich diesen Predigtteil halte, dass ich euch mit reinnehme in das Ganze, aber trotzdem auch die ganze Gemeinde im Blick habe. Genau. Ich werde jetzt also keine Geheimnisse aus eurem privaten Leben verraten, die wir hier vorher besprochen haben, sondern möchte einfach ein paar Gedanken, die ich habe, uns mit so in den Alltag geben. Und das, worüber ich sprechen möchte, hat mit dem ersten Gebot zu tun. Das erste Gebot. Und über alles, was ich sage, möchte ich mal so die Frage stellen, wer ist mein Herr, wer ist mein Gott? Das war so die Frage, die mich in der Vorbereitung bewegt hat. Und das mag vielleicht ein bisschen banal klingen, wenn man zum Beispiel auch christlich aufgewachsen ist, wenn man vielleicht schon 20 Jahre in dieser Gemeinde ist oder in irgendeiner anderen Gemeinde, so, dann mag die Frage banal klingen, wer ist mein Gott, wer ist mein Herr? Aber an der Stelle geht es halt nicht um Kopfwissen, sondern es geht um meinen ganz persönlichen Bezug zu Gott, den ich habe. Und ich glaube, dass diese Frage für jeden von uns wichtig ist. Genau, und ich hoffe, dass der ein oder andere Gedanke, den ich damit eingeflochten habe, auch für euch eine Ermutigung ist, den Weg zu gehen, den ihr sowieso schon geht. Also, wer bestimmt mein Leben? Welche Gottesvorstellung bestimmt mein Leben? Und dazu möchte ich mal den Text aus dem 2. Buch Mose wählen, Kapitel 20, Vers 2 bis 4. Ihr könnt den auch, wenn ihr habt, mit einer guten Übersetzung per Beamer an die Wand werfen. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 2 bis 4. Dort steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. So, das ist die Verseinteile für das erste Gebot nach der lutherisch-katholischen Tradition. Es gibt andere Traditionen, die jüdische Einteilung zum Beispiel sieht anders aus für das erste Gebot und auch die anglikanisch-reformatorische und orthodoxe Einteilung sieht etwas anders aus. Aber ich habe mal diese Verseinteilung für das erste Gebot gewählt, wie gesagt, nach der lutherisch-katholischen Tradition. So, was will dieser Text uns heute sagen? Ist lange her, dass Gott das gesagt hat und der Mose das aufgeschrieben hat. Was hat das mit unserem Leben heute zu tun? Die Frage ist, wer ist unser Herr? Wer ist unser Gott? Und die erste Antwort auf diese Frage steht in diesem Text: Unser Gott ist der, der uns erlöst hat. Unser Gott ist der, der uns erlöst hat. So wie Gott Israel erlöst hat, so hat er auch uns erlöst. Gott war derjenige, und das wird in dem Buch Mose, 2. Buch Mose beschrieben, der Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, wo sie 400 Jahre lang waren, Sklavenarbeit machen mussten, auf teilweise unerträgliche Art und Weise arbeiten mussten. Und dann kommt Gott in die Geschichte mit hinein. Er macht deutlich, dass er das Elend seines Volkes sieht. Und er spricht zu Mose, der sich eigentlich schon völlig daneben benommen hat und deswegen aus Ägypten fliehen musste. Er hatte nämlich jemand umgebracht in seinem Zorn wegen der Ungerechtigkeit, die da herrschte. Und dann spricht er zu diesem Mose, der schon seit 40 Jahren irgendwo in der Wüste unterwegs war und Schafe gehütet hat und sagt: Du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Und Mose wusste: Kann ich gar nicht. Wie denn? Also da sind die Ägypter und ich als kleine Wurst. Das funktioniert doch gar nicht. Und dann hat Gott dem Mose gezeigt, dass er das eigentlich machen will und den Mose eigentlich nur so ein bisschen dabei haben will. Ja, weil das Eigentliche hat nämlich Gott gemacht. Gott ist derjenige, der Israel aus dem Land Ägypten befreit hat, der Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei befreit hat. Und dieses Bild taucht immer wieder im Alten Testament auf und wird auch im Neuen Testament verwendet, um uns deutlich zu machen: Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns nicht aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, sondern aus der Knechtschaft der Ungerechtigkeit, aus der Knechtschaft der Sünde und von allem, was uns unfrei macht und von Gott trennt. Deswegen ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen und hat dort alles mit ins Grab genommen, was uns von Gott trennen könnte. Er hat Freiheit geschaffen. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Ja? Und dieser Gott, an den wir glauben, an den wir als Christen glauben, das ist der, der uns erlöst hat. Ja? An der Stelle musste ich an Gründonnerstag denken, beziehungsweise auch überhaupt an Ostern, Karfreitag. Für mich ein ganz wichtiges Fest, neben Weihnachten, Pfingsten und all den anderen Geschichten. Aber mit Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern verbinde ich was ganz Besonderes. Das muss ich definitiv sagen und ich werde es gleich an einem Beispiel deutlich machen. An Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern feiern wir, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und am Ende auferstanden ist. Ja, die Geschichte hört ja nicht mit Karfreitag auf, sondern sie geht mit Ostern weiter, um es mal liturgisch auszudrücken. Ja, Jesus ist auferstanden, aber an diesem Kreuz passierte etwas ganz Besonderes. Nämlich, an diesem Kreuz wurde alles das entkräftet, was in der Vergangenheit passiert ist und sich zwischen uns und Gott stellen könnte. Das hat Jesus für uns stellvertretend auf sich genommen. Da, wo wir uns selbst aus unserem von unseren falschen Wegen, von unseren falschen Entscheidungen manchmal nicht befreien können oder von dem, was andere Menschen uns angetan haben, da ist Jesus sozusagen in die Bresche gesprungen und ist für uns ans Kreuz gegangen. Dort hat er alles, was an belastenden Erinnerungen oder Fehlern in unserem Leben da ist oder was wir auch in der Zukunft begehen könnten, er hat es alles stellvertretend für uns auf sich genommen. Und was Jesus dort auch gemacht hat, war, er ist dort unserem Leid begegnet. Ja, wir stellen so oft die Frage nach dem Leid. Und ohne da jetzt auf diese Frage komplett eingehen zu können, aber es gibt Leid, in das wir unverschuldet in unserem Leben hineingeraten. Viele Menschen auf dieser Welt leiden unverschuldet. Aber es gibt auch Leid, was wir selbst verursacht haben. Aber egal, was es auch ist, am Kreuz ist Jesus unserem Leid begegnet. Ja. Und für mich ist es so, wenn ich an dieses Kreuz gucke, wenn ich mir das versinnbildliche, wenn ich mir das vor Augen führe, für mich ist es so, wenn in diesem Moment die Welt stillsteht und Gott etwas ganz Entscheidendes macht. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, bis ich mich entschieden habe, Atheist zu werden mit 18. Und ich glaube jetzt wieder an Gott. 2 Jahre später habe ich die Entscheidung wieder revidiert. Aber wie gesagt, bis ich 18 war, war ich also aktiver Teilnehmer in einer katholischen Kirche in Bottrop. Und es gibt eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat am Karfreitagsgottesdienst, an die ich immer wieder denken muss. Und das ist, während der Karfreitagsliturgie wird ja hauptsächlich eigentlich wird das Evangelium vorgelesen. Ich glaube meistens das Johannesevangelium. Und dann gibt es diese Stelle, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Und damals bei uns in der Kirche war es so, in anderen Kirchen wird es an einer anderen Stelle wahrgenommen. In diesem Moment, wo diese Textstelle kam, es ist vollbracht, war alles still in der Kirche und die 2 Priester, die das Evangelium gelesen haben, haben sich mit dem Rücken zur Gemeinde, zum Altar hin, zum Kreuz hin, was dann da drüber hing bei uns in der Kirche, haben sich mit ausgestreckten Armen auf den Bauch gelegt, mit dem ganzen Körper ausgestreckt. In der Fachsprache nennt man das Prostratio, hat nichts mit Prostata zu tun, sondern mit Ausstrecken, ja, sich ausstrecken vor Gott, sich niederknien, komplett vor Gott niederfallen. Ja. Und dann war Stille und nichts passierte. Und ich habe das so oft mitgekriegt und das hat sich mir so eingeprägt, dass dieser Moment, wo Jesus für uns sein Leben gegeben hat, wo Jesus seinen letzten Atemzug getan hat, wo für mich einfach hängen geblieben ist, an der Stelle macht Gott etwas ganz Entscheidendes für uns. Hier bleibt eigentlich die Welt stehen und hier ist der Wendepunkt in der gesamten Weltgeschichte, in der Weltgeschichte oder in der persönlichen Geschichte, die uns betrifft. Ja. Dort greift Gott in das ganze Geschehen ein. Dort hat Jesus alles gegeben, um derjenige zu sein, der uns erlöst hat. So wie Gott Israel auch aus Ägypten befreit hat. Er hat eingegriffen. Und ich möchte uns ermutigen, so wie das manche Priester in diesem Moment machen, so wie es die Israeliten auch teilweise im Tempel gemacht haben, dass wir vor diesem Gott niederfallen. Es gibt eine schöne Bibelstelle in einem Psalm, dort steht, kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide. Die Herde von seiner Hand. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. In diesem Psalm klingt das an, was ich gerade beschrieben habe, mit dieser liturgischen Handlung, ja, die aber eine ganz besondere Bedeutung hat. Und entscheidend ist das am Ende nicht, was wir nach außen hin tun, sondern was in unserem Herzen abläuft. Das ist das ganz Entscheidende. Aber wir können diesen Moment nachvollziehen, uns vor Augen führen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und uns in unserem Herzen vor Gott niederstrecken, niederfallen. Wir können es auch sichtbar machen und diesen Gott anbeten, auf ihn hören und es wahrnehmen, was dieser Gott für uns gemacht hat. An diesem Ort, an diesem Punkt beginnt die Verwandlung unseres Herzens. Und dieser Ort ist auch derjenige Ort, wo ihr beiden immer wieder hingehen könnt, wenn es gefunkt hat, wenn es schwierig ist, wenn irgendwie schwierige Situationen da sind. Das ist der Ort, wo ihr vor Gott stille werden könnt, in eurem eigenen Herzen und auch miteinander. Und euch immer wieder mit dem zusammenraufen könnt, der eigentlich schon alles für euch getan hat. Der alles, was sich zwischen Beziehungen drängen könnte, eigentlich schon mit ins Grab genommen hat. Ja. Er hat jede Mauer, die sich zwischen uns Menschen stellen könnte, er hat sie durchbrochen, auf seine Art und Weise. Wer ist unser Gott als Christen? Es ist der Gott, der uns erlöst hat. Meine zweite Antwort wäre, und die steht in diesem Text auch drin, unser Gott ist der, neben dem keine anderen Götter Platz haben. Ja, dort steht am Anfang, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Man könnte es auch übersetzen, rein grammatikalisch, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Was wird uns das sagen? Der Punkt ist der, dass wenn wir diesen Gott kennen, der in der Bibel beschrieben steht, und das sage ich ohne jede Überheblichkeit oder irgendwie sowas, wenn wir diesen Gott kennen, dann stellen wir fest, es braucht auch keinen anderen Gott. Weil dieser Gott ist alles, was es geben kann. Wir brauchen nicht mehrere Götter, um unser Leben irgendwie auf die Kette zu kriegen, sondern dieser Gott ist der Gott, der allmächtig ist, der unendlich ist, der ewig ist, der die Erde erschaffen hat, der dein Leben, der unser Leben in seiner Hand hält, der uns schützen will, der uns helfen will, der uns Gerechtigkeit schenken will, da wo uns Ungerechtigkeit widerfährt, selbst wenn das nicht immer in der nächsten Minute ist. Ja? Aber das ist sein Plan. Das ist das, was er in sein Wort hineingeschrieben hat. Er ist derjenige, der uns herausfordert, aber der uns auch tröstet, wenn wir am Boden liegen. Er ist derjenige, der, obwohl er ein Gott in der Unsichtbarkeit ist und viel größer ist als wir, der uns niederstreckt zu uns, um uns aus dem Staub herauszuholen. So wird es in einem Psalm beschrieben. Ja, das ist der Gott. Und dieser Gott ist letzten Endes alles, was es geben kann und mehr, als wir uns vorstellen können. Und deswegen ist es so, dass es neben diesem Gott erstens keine anderen Götter braucht und zweitens letzten Endes auch keine anderen Götter gibt. Ja, das ist das, was in der Bibel so beschrieben wird. Es gibt viele Versuche, Gott zu finden und viele Versuche, irgendwie einen Gott zu finden. Aber dieser Gott, der dort beschrieben wird, ist derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der lässt sich finden, den dürfen wir entdecken. Und der sagt, hey, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, weil er der Beste ist. Ich hatte letztens, also schon länger her, wieder ein oder zwei Jahre her, habe ich mit einem Freund aus Bottrop einen Bekannten von ihm besucht und es ging um einen Umzug, wo wir ein paar Sachen mitgeschleppt haben und dann sah mein Freund dann dort zwei Bücher auf dem Tisch liegen, eins über Astrologie und chinesische Geschichten und so weiter und das andere war die Bibel. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und dann meinte er so, nebenbei, also du, das geht nicht, da musst du dich schon entscheiden. Also entweder das eine Buch oder das andere Buch. Ja, beides zusammen geht schlecht. Da habe ich gedacht, ja, mal gut auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, worum es geht. Gott möchte uns exklusiv haben. Er möchte eine tiefe Beziehung zu jedem von uns haben. Ja? Unser Gott ist der, der für uns alleine da sein will. Und an der Stelle musste ich auch an Beziehung, an Ehe denken. Im Normalfall, und ich beschreibe es mal als den Normalfall, würde ich sagen, wünscht sich jeder Partner Treue. Ja, da mag es andere Lebensentwürfe geben, aber letzten Endes ist es so, dass man sich doch eigentlich wünscht, dass der Partner treu zu einem steht, dass das dann auch gut klappt. Ihr werdet euch heute diese Treue nochmal zusprechen. Ja, der Wunsch steckt dahinter, sich auf jemanden verlassen zu können, sich auf jemandem vertrauen zu können. Ja, offen miteinander unterwegs zu sein, wo man weiß, hey, ich muss nicht die Sorge haben, dass da noch jemand irgendwie eine Straße weiter ist. Ja. Und das ist das, was ihr miteinander auch schon erlebt habt. Und das ist das, was ihr euch heute nochmal zusprechen wollt. Und das ist erstmal nur eine Entscheidung. Es ist ein Wort. Aber es ist genau das, was zwischen uns und Gott ablaufen kann und was Gott uns zusichert, wo er uns unbedingte Treue zusagt. Er sagt, ich stehe zu dir. Selbst wenn du mal auf dem falschen Weg unterwegs bist, aber ich werde dich nicht loslassen. Und dasselbe wünscht er sich von uns, wo wir ihm sagen, hey, du bist mein Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und da ist die Frage, ist es so bei uns? Gehen wir so mit Gott um? Ist Gott der einzige Gott in unserem Leben? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir ganz bewusst verschiedene Gottheiten anbeten oder was weiß ich, sondern es gibt ja so kleine versteckte Götter in unserem Leben. Ja? Dinge, die uns eigentlich viel wichtiger sind als Gott. Wo Gott dann auf die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Stelle in unserem Lebenskonzept gerückt wird. Und das können wir manchmal an bestimmten Sachen auch ablesen, nämlich zum Beispiel an dem Punkt, nehme ich Gott in meine persönlichen Entscheidungen mit rein? Ist mir das wichtig, was er dazu denkt? Woher weiß ich, was ihm wichtig ist? Ich kann zum Beispiel in der Bibel nachlesen, ja, zu bestimmten Punkten. Das sind so Sachen, an denen uns selbst auch deutlich werden kann, hey, bin ich mit Gott unterwegs? Ist mir das wichtig? Ja? Ist mir das am wichtigsten, was er sagt? All das hat die Konsequenz, dass es wichtig ist, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen. In der Ehe ist es so, Nein zu sagen zu Dingen, die den Partner von seinem Platz wegrücken. Das können zum Beispiel ganz banale Sachen sein, wie ein Computer, ein Fernseher, irgendwas. Ja, das ist jetzt mal so aus der Luft rausgegriffen, war jetzt kein prophetisches Wort. Ne? Also. Aber einfach darauf zu achten, bin ich ansprechbar für meinen Ehepartner. Ja, ich kenne das ja aus unserer eigenen Ehe. Ich bin selbst seit Freitag 27 Jahren verheiratet. Und da kriege ich doch selber mit, dass es manchmal so ist, dass einem Dinge wichtiger werden können als der Partner. Ja? Und von daher ist da immer wieder Achtsamkeit gefragt und Selbstreflexion. Und in der Beziehung zu Gott ist es genauso. Wir müssen lernen, Nein zu sagen zu Dingen, die unsere Beziehung zu Gott belasten, ja? Oder ihn an zweite Stelle rücken. Unser Gott, an den wir glauben, ist also jemand, der den ersten Platz in unserem Leben haben will. Sehr anspruchsvoll. Aber er darf das, weil er alles für uns gegeben hat, weil er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Jemand, der alles für mich gibt, sein Bestes für mich gibt, der darf sich wünschen, den ersten Platz in meinem Leben zu haben, weil ich weiß, der meint es gut mit mir. Ja? Und das ist der Gott, an den wir glauben. Die dritte Antwort auf die Frage, wer ist mein Herr, wer ist mein Gott, wäre, unser Gott ist der, der sich selbst offenbart. In dem Bibelvers, den wir schon gelesen haben, steht nämlich dann auch, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Gott scheint uns Menschen zu kennen. Ja, ein Thema, das auch immer wieder in der Bibel vorkommt. Wir sollen uns keine selbstgemachten Götter machen oder Gottesbilder entwerfen. Ich drücke das mal ein bisschen anders aus. Weder sichtbare noch unsichtbare. Weder Steinstatuen oder Goldstatuen oder noch irgendwas in unserem Herzen. Wir können als Menschen ja auch unsere eigenen Gottesbilder in unserem Herzen entwerfen. Ja? Komme ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Fakt ist, wir sollen es nicht machen, weil entweder ist Gottes Gegenwart da oder irgendwas anderes. Aber wenn Gottes Gegenwart da ist, dann passt da auch kein anderes Gottesbild rein. Ja? Dann passt es nicht, dass wir dann noch einen anderen Gott oder ein anderes Gottesbild anbeten. Ich stelle immer so gerne die Frage, warum? Warum sagt Gott das? Warum ist es so wichtig? Ich glaube, dass Gott unsere Neigung kennt, Gott verfügbar zu machen. Wir möchten eigentlich alles in unserer Gewalt haben. Wir möchten alles irgendwie kontrollieren können. Wir möchten es bedienen können. Ja, viele von uns, also ich bin auch ein kleiner Technikfreak, beschäftige mich gerne mit Technik und ich mag es einfach, wenn ich ein Gerät verstehe und es bedienen kann. Und dann funktioniert es so, wie ich das haben will. Und das ist ein wunderbares Gefühl, wenn das dann funktioniert. Ja? Und Gott möchte nicht, dass wir ihn verfügbar machen für uns. Das heißt nicht, dass er nicht zugänglich ist für uns, überhaupt nicht, sondern ich komme gleich auf diesen Punkt. Aber er möchte nicht von uns kontrolliert werden. Warum? Da ist er viel zu groß dafür. Er ist Gott. Er ist unendlich. Den kriegen wir in unsere Schubladen nicht rein. Aber das ist genau das, was wir regelmäßig als Menschen versuchen. Das war schon vor 6000 Jahren so und ist heute auch immer noch so, dass wir versuchen mit unseren Gedanken, auch mit unseren Theologien, und ich stehe auf Theologie, ja, aber trotzdem stehen wir immer in dem Versuch, Gott in unsere kleinen Schächtelchen zu packen, in die er nicht reinpasst. Römer 1 spricht darüber, wo es nämlich darum geht, dass nicht mehr Gott, der Schöpfer, angebetet wird, sondern das, was er geschaffen hat. Und Paulus nennt dieses Ding an der Stelle als das Grundproblem, dass wir das verwechseln, das eine mit dem anderen. Gott ist einfach zu groß, als dass wir ihn in unsere Schubladen packen könnten. Und ein weiterer Grund, warum er das sagt, ist, es geht um seine Person. Ja, es geht nicht darum, dass wir ihn beherrschen, sondern dass wir uns auch keine Götterbilder machen sollen, hängt damit zusammen, dass er eine Person ist. Und er als Person wird selber rüberbringen, wie er ist. Die Bibel benutzt an der Stelle oft das Wort Offenbarung. Ja? Dieser Gott offenbart sich selbst. Den müssen wir nicht erfinden. Diesen Gott können wir auch nicht erfinden. Habe ich mittlerweile oft gedacht. Man kann sich einiges ausdenken, auch das, was in der Bibel steht. Aber so wie Gott letzten Endes drauf ist und wie er in die Weltgeschichte immer mal wieder eingegriffen hat, diese ganze Geschichte mit dem Kreuz, das würde sich kein Mensch ausdenken. Und dieser Gott möchte sich selbst offenbaren. Und er hat es getan. Er hat es in der Schöpfung getan. Er hat es getan, indem er zu uns redet, durch sein Wort, durch Menschen. Er hat sich offenbart durch sein Handeln, was man auch in der Bibel schon lesen kann, was man immer wieder in der Kirchengeschichte auch nachlesen kann, was wir in unserem eigenen Leben auch mal nachlesen können oder wahrnehmen können. Und letzten Endes hat er sich offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus, wo die Bibel sagt, das ist die Top-Offenbarung. Weil Jesus derjenige ist, der uns gezeigt hat, wie Gott denkt, wie sein Vater fühlt, was sein Wille ist und wie er sich vorstellt, dass das umgesetzt wird. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Ja? Nicht damit wir ein schönes Fest haben an Weihnachten und an Ostern, sondern damit wir entdecken, wie der Weg zu Gott aussieht und wie Gott selber denkt und fühlt und was er mit unserem Leben machen will. Und wie dieser Gott das Leid nicht will, sondern wie er dagegen ankämpft, wie er gegen Ungerechtigkeit ankämpft, wie er gegen das ankämpft, was uns letzten Endes klein macht und kaputt macht. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Und dieser Gott will sich halt selbst offenbaren und nicht von uns erfunden werden. Ich glaube, dass wir aber dazu neigen, das immer wieder zu tun, Gott in unsere Schubladen zu packen, dass wir uns einen Gott basteln, der unsere Wünsche erfüllt, der für all das zuständig ist, was wir selbst nicht auf die Kette kriegen. So eine Art Lückenbüßergott oder ein Gott, der zwar da ist, wenn wir ihn brauchen, aber sonst nicht, ansonsten nicht stört. Das sind alles so Sachen, die vorkommen. Ja? Ich erzähle nichts Neues. Aber wie gesagt, Gott möchte sich selbst offenbaren. Und die Frage ist, wie kann man dem entgehen, dass man sich einen eigenen Gott bastelt, sondern Gott so sein lässt, wie er ist? Ich glaube, dass das in der Ehe, in der Beziehung auch passieren kann. Ich glaube, dass wir auch in der Gefahr stehen, uns ein Bild von dem anderen zu malen, was gar nicht so immer mit der Realität übereinstimmt. Also mir passiert das ganz, ich glaube, das passiert jedem von uns, könnte man psychologisch erklären. Man sieht irgendjemand, Kleidung, Haarfrisur, irgendwelche Geschichten, Bewegungen, und diese Dinge erinnern einen an jemand, den man schon mal näher kennengelernt hat, und dann hat man sofort ein Bild. Oder man hat irgendwelche Klischees im Kopf. Vorurteile funktionieren genau so. Ja, und jeder von uns hat sie. Keiner will sie, politisch korrekt sind sie schon gar nicht. Aber jeder hat sie, ja, im kleinen oder größeren Maße. Und so schätzen wir dann manchmal auch Leute ein. Wir machen uns ein Bild von jemand und irgendwann, im besten Falle, entdecken wir vielleicht, dieses Bild trifft ja gar nicht zu. Ja, ich habe ja ein falsches Bild von jemand gehabt. Aber was gehört dazu, um zu entdecken, dass man sich ein falsches Bild von jemand anders gemacht hat? Es gehört dazu, dem anderen Raum zu geben. Dazu gehört, dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu erklären, sich selbst zu offenbaren, ja? Seine Wünsche und Gedanken auszudrücken. Wenn ich alles vorgefertigt habe, wird das nicht möglich sein. Zuhören ist an der Stelle ein ganz wichtiges Ding. Und deswegen ist es mir an der Stelle und zum Schluss nochmal wichtig zu betonen, es geht nicht darum, dass wir weder Gott noch Menschen noch einen Partner in unsere Schubladen packen, sondern es geht darum, es geht um das Ich und das Du in beiden Fällen. Und um das mal auf unsere Beziehung zu Gott zu beziehen, es geht darum zu sagen, du bist Gott, ich bin dein Kind. Ich will dich sehen, wie du bist. Ich will dich verehren, ich will an dich glauben. Ich will dich auch so sein lassen, wie du bist und dich nicht in meine Schubladen packen. Und in der Ehe könnte das dann so heißen, du bist der oder die, die du bist. Du bist nicht mein Wunscherfüller, du bist nicht mein Lückenbüßer, du bist mein Gegenüber. Ich nehme dich, wie du bist. Ich vertraue dir. Das ist ein Wagnis, weil damit gibt man seine eigene Kontrolle auf. Und damit sagt man, hey, du bist mir wichtig. Und wir beiden zusammen, wenn wir so unterwegs sind, wenn beide Partner das sagen, kann daraus was richtig Glänzendes werden. Und genauso geht Gott mit uns um. Gott zwingt uns auch nicht in seine Schubladen, sondern er sagt uns auch, ich vertraue dir. Wer ist dieser Gott, an den wir als Christen glauben? Er ist der Gott, der uns erlöst hat. Er ist der Gott, der ausreichend ist, der alles ist, was es überhaupt geben kann als Gott. Der einfach allumfassend ist, der uns mit einer unendlichen Liebe liebt, die wir niemals beschreiben können und die wir niemals bis zum Ende erklären können. Es ist dieser Gott, den wir selbst nicht entwerfen können, sondern der sich nur selbst offenbaren kann. Und das tut er. Das tut er. Und ich möchte uns einladen an dieser Stelle, wenn wir das mit unserem Herzen unterschreiben können, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis beten und an der Stelle diesen Gott einfach in den Mittelpunkt drücken. Ich möchte uns bitten, dazu aufzustehen.